Bewegen uns auf die Karwoche und auf Ostern zu. In dieser letzten Woche von Jesu Leben auf der Erde, er war reingeritten nach Jerusalem auf dem Esel und in den wenigen Tagen, die ihn blieben, hat er eine intensive Lehrtätigkeit entwickelt. Er war jeden Tag im Tempel in Jerusalem mit seinen Jüngern, hat dort gebetet und hat immer auch Fragen beantwortet. Seine Jünger gelehrt, Fragen der Gegner beantwortet, unterschiedliches. Jesus selbst stand das ganz klar vor Augen. Es sind die letzten Tage, die ich mit meinen Leuten zusammen habe. Und so sagt er nicht Banales, sondern Wesentliches in dieser Zeit, Dinge, die er ihnen noch einmal mitgeben will. Wir wollen heute Morgen eine kleine Begebenheit da näher anschauen aus dieser Zeit. Es sind nur 4 Verse, die nahezu identisch überliefert sind beim Propheten, beim Evangelisten Markus und beim Evangelisten Lukas. Zuerst aber brauche ich euch. Stellt euch vor, für einen besonders wichtigen Zweck unserer Gemeinde würden wir zu einer Sonderspende aufrufen. Extra, haben wir noch nie gemacht. Zu einer Sonder-Extra-Spende aufrufen. Was würde vielleicht der ein oder andere dafür geben? Sonderspende, sehr wichtiger Zweck. Also zum Beispiel, wir hätten die Gelegenheit, in einem kurzen Zeitfenster uns würde ein wunderbares Gebäude angeboten werden. Wir wissen aber, wir müssen innerhalb der nächsten 4 Wochen zuschlagen. Zumindest eine Option drauf erwerben. Ich höre eure Zurufe und schreibe sie hier auf. Es ist rein hypothetisch. Es gibt weder dieses Gebäude, noch wird das hier unterschrieben oder sonst etwas. Du kannst das auch für andere sagen. Das muss auch keinen Namen dazu sagen. Also was wären vorstellbare Beträge? 1.000 Euro habe ich gehört, gut. 1.000 muss schon realistisch bleiben, muss schon richtig realistisch bleiben. Also 1.000 Euro, wo höre ich was? Also es muss nicht mehr sein. Das ist keine Versteigerung. 3, also 5 Beträge brauchen wir. Wie viel? 137,50. Ja? 462. Und ich ergänze jetzt nochmal, also stellt euch vor, wir hätten einen Mr. X, der ziemlich wohlhabend ist, und der sagt, ich gebe 50.000. Haben wir leider nicht. Kann noch kommen, genau. Also unter ganz unterschiedliche Summen. Wenn ihr jetzt das seht, ich kann es jetzt leider nicht alles auf einmal hochhalten. Ihr habt es ja aber alle gehört. Ich zeige es euch nochmal. Ja, ihr könnt es mal halten, genau. Ihr könnt es mal halten, wunderbar. Die Leute, die gut in Mathe sind, haben natürlich schon im Kopf mitaddiert. So wie bei gewissen Spielen, wo die Leute immer direkt mitaddieren, damit man weiß, wie viel man hat, wie viel einem fehlt. Und wer ist gut in Mathe? Wer hat schon addiert? Ja, jetzt rechnet ihr erst. Also wer hat denn jetzt am meisten gegeben? Wer hat am meisten gegeben? Das weiß ich nicht. Also ich als Pastor sehe das anders. Ja, das kommt drauf an, wer es war. Also wer hat am meisten gegeben?
50.000.
50.000, also wenn wir jetzt nicht in der Gemeinde wären, hätte jeder 50.000 geantwortet. Gut, dann gebt mir doch mal die 50.000. Ihr könnt euch wieder hinsetzen. normalerweise im Leben ist es so, ganz klar, jeder würde sagen, 50.000 Euro, das ist natürlich die höchste Summe, damit kannst du tatsächlich was anfangen, wenn so eine Baufrage da ansteht. Jesus ist im Tempel, Markus 12, Vers, oder das steht, ich weiß nicht, das ist Lukas 21, Vers 1. Jesus setzte sich in die Nähe des Opferkastens, er war sowieso im Tempel, hat seinen Jünger unterrichtet, jetzt, man wandert da manchmal so ein bisschen rum, jetzt sitzt er in der Nähe des Opferkastens und sah, wie die Leute Geld hineinwarfen. Der Opferkasten im Tempel ist eine alte Einrichtung, die wird das erste Mal erwähnt in 2. Könige, Vers, Kapitel 12, Vers 10. Das ist etwa 800 Jahre, bevor Jesus in dem Tempel ist. Das Geld, das in den Opferkasten gesteckt wird, ist bestimmt für den Unterhalt und die Renovierung des Tempels. Für die Juden war es eine Ehrensache, für das Haus Gottes Geld zu geben. Und diese Gabe in den Opferkasten war eine ganz und gar freiwillige Spende. Sie war nicht wie das Geld, das man sonst für Schuldopfer gab, um sich von seinen Sünden frei waschen zu lassen und so ein Tier damit gekauft wurde, das dann bestimmt war, um die Priester zu ernähren. Die Opfer und diese Sachen waren in den 5 Büchern Mose ganz genau geregelt. Ganz im Gegensatz dazu der Opferkasten. Es gibt keinerlei Anweisungen dazu. Jesus sitzt mit seinen Jüngern und wartet dort und weitere Leute im Tempel kommen, er lehrt sie und jetzt sitzen sie bei diesem Opferkasten. Und Jesus nutzt die Gelegenheit, um seinen Jüngern eine anschauliche Lektion zu geben über das Geben für Gott. Und es heißt dann, der Vers geht so weiter, viele Reiche gaben große Summen. Jetzt denkst du vielleicht, naja, kein Wunder, die haben es ja auch. Die können ja gut was geben. Ich sag dir, da kennst du keine reichen Leute. Das ist falsch. Nur weil ein Mensch reich ist, heißt das noch lange nicht, dass er großzügig ist und dass es ihm leicht fällt, deswegen selbstlos zu geben. Viele reiche Leute sind besonders gut darin, ihr Geld zusammenzuhalten. Sonst wären die gar nicht reich geworden. Aber hier ist es anders. Die reichen Leute sind nicht geizig, sondern sie geben große Summen. Das ist das erste Wunder in der Geschichte. Denn Menschen, die viel Geld haben, trennen sich oft nicht leicht davon. Sie geben aus entsprechend ihres Vermögens. Sie haben viel und deswegen geben sie viel. Manchmal wird das etwas verzerrt dargestellt, aber Reichtum ist in der Bibel nicht per se negativ besetzt oder bewertet. Jesus sagt, es ist gefährlich, reich zu sein. Denn Geld wird ganz leicht zum Wichtigsten in deinem Leben. Es bindet dich. Deine Gedanken, deine Handlungen, es nimmt leicht die Stelle Gottes ein. Menschen hängen leicht ihr Herz an ihren Besitz. Aber ist es schön, wohlhabend zu sein? Man sollte nur jederzeit bereit sein und locker bleiben, sich auch von seinem Geld und seinem Wohlstand wieder zu trennen. Erst recht, wenn es anfängt, dich in deinem Kontakt mit Gott zu blockieren. Wer viel besitzt, wem von Gott viel anvertraut ist, dem ist das anvertraut, um damit auch viel Gutes tun zu können. Nicht, um alles für sich selbst zu verfrühstücken. Ja, modern gesagt wird man sagen, Besitz ist auch sozialpflichtig. Etliche Errungenschaften im sozialen Bereich, die wir uns heute ganz normal sind, die haben damit begonnen, dass gläubige Menschen Geld gegeben haben. Alles, was es heute, was der Staat heute macht, was in Deutschland selbstverständlich ist, hat begonnen als Einrichtungen von gläubigen Menschen. Ob das Waisenhäuser sind, ob das die ersten Krankenhäuser waren, ob das Behinderteneinrichtungen waren, klassischer Fall in Bethel, die Anstalten dort bei Bielefeld oder das Raue Haus in Hamburg. Das war nie der Staat, der das ausgelöst hat und der Geld dafür bereitgestellt hat, für die Not von Menschen, sondern es waren immer Leute, die geglaubt haben an Jesus und die erkannt haben, dass es Not und dafür gegeben haben. Und für so Sachen ist Geld notwendig. Aber das Geld und die Großzügigkeit der reichen Leute ist gar nicht der Punkt in der Geschichte. Nächster Vers. Doch dann kam eine arme Witwe und warf 2 kleine Kupfermünzen hinein. Das entsprach etwa 1 Groschen. Also die arme Witwe, das war über Jahrtausende hinweg wie ein Synonym oder auf Deutsch gesagt wie doppelt gemoppelt, so etwas wie ein weißer Schimmel. Witwe sein, das war ein schweres Schicksal, denn es gab kein soziales Netz außer der eigenen Familie. Und wer ohne jemanden dastand als Witwe, ja, der stand sofort mit dem Rücken zur Wand. Arbeiten durften Frauen nicht in dieser Gesellschaft, alleine außer Haus. Sie war mittellos und auf Almosen angewiesen. Solche Art Armut, die kommt in Deutschland, die kennen wir in Deutschland gar nicht mehr. Die gibt es gar nicht in unserem Land, wie das damals war und wie es auch heute in anderen Ländern ist. Warum wirft diese bettelarme Frau, als sie zum Opferkasten geht, freiwillig das Geld, was sie hat, dort hinein? Ist sie total mischugge? Ist doch nicht nötig. Keiner fordert es von ihr. Und ihre Münzen machen doch jetzt mal ehrlich gesagt, also 137 Euro mehr oder weniger. Das macht doch den Bock nicht fett, wenn der andere 50.000 gibt. Ich kann doch ihr Geld behalten. Das bringt doch in der Summe gar nichts. Das nützt doch nichts. Außer, dass sie noch ein größeres Problem hat. Die Witwe ist keine Verrückte. Sie vertraut auf Gott und auf das Versprechen, das Jesus gibt, geben wird, gegeben hat dann schon. Zum Beispiel in Lukas 6, Vers 38, gebt und es wird euch gegeben. Wer gibt, der bekommt von Gott, der wird empfangen. Ihre Lage ist ohnehin schon ausgesprochen übel. Die beiden Münzen, die sie einlegt, ich habe das extra nochmal nachgelesen, sind etwa 1/60 dessen, was ein einfacher Tagelöhner an einem Tag verdient hat. Tagelöhner verdienen nicht, selbst der Tagelöhner hat schon nicht viel verdient. Damit konnte er leben und seine Familie ernähren. Aber 1/60 davon, das ist ziemlich wenig. Also wenn wir das jetzt auf Deutschland umrechnen, hieße das 2 Euro. Sowas. Das ist nicht viel Geld, damit kommt man nicht weit. Damit ist es schon sehr mühsam, überhaupt nur irgendwie eine Mahlzeit zu bekommen. Oder etwas, was man zur Mahlzeit machen könnte. Sie setzt ihre ganze Hoffnung auf Gott und seine Hilfe. Jetzt kann man natürlich einwenden und sagen, na gut, der guten Frau blieb ja auch nicht viel anderes übrig. Aber es gibt sehr viele Beispiele von Menschen in Geldnot, dass Menschen, die arm sind, umso fester das wenige Geld festhalten, was sie haben. Ist ja logisch. Haben ja nicht viel. Diese Frau vom sozialen Rand lässt sich ihre Würde nicht nehmen und trägt ihren Anteil zum Haus Gottes bei und bleibt damit auf Augenhöhe. Sie lässt sich nicht einfach nur zum Sozialfall machen. Nächster Vers. Da rief Jesus seine Jünger zu sich aus der ganzen Menge heraus und sagte, ich versichere euch, diese Witwe hat mehr in den Opferkasten eingelegt als alle anderen. Moment mal. Die anderen haben doch mehr reingelegt. Wieso sagt Jesus, sie hat mehr eingelegt? In absoluten Zahlen ist das sicherlich falsch. Die Reichen haben viel, viel mehr eingelegt an Geld. Aber Jesus bezieht sich auf etwas anderes als die absoluten Zahlen. Er setzt das, was die Witwe gegeben hat, ins Verhältnis zu ihren Möglichkeiten. Und Gott weiß ja ganz genau, was er dieser Frau anvertraut hat. An Geld, an Begabung, an Einfluss und so weiter. Und er betrachtet und beurteilt jeden Menschen so individuell. Er schert uns nicht über einen Leisten. Er weiß genau, wer wir sind, was wir können und was wir nicht können. Bei Gott gilt nicht der Grundsatz für alle das Gleiche, dieser sehr unsoziale Grundsatz, sondern für jeden das Richtige, das Entsprechende, das, was zu ihm passt. Es gibt eine individuelle Lösung. Gott sieht das Opfer der Witwe und so wie Jesus sie in diesem Moment von außen sieht, so sieht Gott ihr Herz. Und Jesus sagt, sie alle haben von ihrem Überfluss gegeben. Diese Frau aber, so arm sie ist, hat alles gegeben, was sie besaß, alles, was sie zum Leben notwendig hatte. Die Frau bringt das größte Opfer. Den Reichen fehlt das Geld auch. Sie haben es ja nicht mehr. Aber es tut ihnen nicht wirklich weh. Es geht nicht ins Existenzielle hinein. Interessanterweise, Jesus verurteilt die Reichen nicht und sagt, oh, die haben zu wenig gegeben. Er gibt auch keine Aufforderung und sagt, jeder muss alles geben, steht alles nicht da. Es gibt keine Aufforderung, jeder soll so machen wie die Witwe. Währenddessen erklärt Jesus, was ist der Maßstab, wie Gott sich Dinge anschaut. Er orientiert sich nicht am Sichtbaren, so ist es bei uns Menschen. Sondern er macht es so, wie es in 1. Samuel 16, Vers 7 heißt, ein Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Er weiß, warum wir etwas tun. Oder 2. Korinther 8, Vers 11, gebt entsprechend dem, was ihr habt. Denn eine bereitwillig gegebene Gabe ist Gott willkommen und ihr Wert bemisst sich nach dem, was der Geber besitzt und nicht nach dem, was er nicht besitzt. Gott sieht das Verborgene, er überschaut die ganze Situation, deine und meine, und wir müssen uns nicht rechtfertigen vor Gott, wenn wir nicht geben können. Gott weiß. Das gilt für das Spenden von Geld genauso wie für alle anderen Dinge, die wir tun. Er weiß, wie viel Zeit wir haben, wie viel Kraft wir haben, was unsere Möglichkeiten sind, zu helfen, uns einzusetzen, zuzuhören, sich zu kümmern. Gott sieht das Herz am F. Der Vater im Himmel kennt unsere Motive. Menschen können wir immer was vormachen. Gott kennt unsere Motive. Und deshalb heißt es auch, wir haben das eben schon gelesen, in 2. Korinther 9, 7, ich habe es noch nicht gelesen, ich lese es jetzt, einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Jeder soll für sich selbst entscheiden, so heißt es da, wie viel er geben möchte. Und soll den Betrag dann ohne Bedauern und Widerstreben spenden. Gott liebt den, der fröhlich gibt. Die Motivation ist Gott wichtig. Viele Christen, wir sagen es auch in unserer Gemeinde so, nehmen sich als Richtschnur, als Anhaltspunkt, dass wie Gott es im Alten Testament für sein Volk Israel geordnet hat und gesagt, hey, 10% dessen, was du einnimmst, ist eine gute Maßgabe. Aber es steht jedem frei, steht hier. Keiner muss es so machen. In einer Zeit kann ich viel weniger geben, ein anderer hat ganz andere Möglichkeiten. Und für den sind 10%, ça va. Das merkt er gar nicht auf seinem Konto. Es gibt drei große Gefahren, drei große Fallen, wenn ich Geld gebe für Gott und sein Reich. Das erste ist, ich denke, ich muss geben und gebe aus Angst. Gilt auch fürs Helfen, für jede Art von, wo ich etwas hineingebe ins Reich Gottes. Ich denke, ich muss Gott gnädig stimmen. Wenn ich es nicht tue, verliere ich seinen Segen, mir passiert sonst was Schlimmes. Liebe Geschwister, das ist totaler Quatsch. Gott ist schon gnädig, Gott liebt dich schon, du musst ihn nicht gnädig stimmen, denn es ist sein Wesen. Und er ist auch nicht käuflich. Menschen sind käuflich, aber Gott ist nicht käuflich. Du kannst den Segen nicht kaufen, er gibt ihn gerne. Und denk an den fröhlichen und freiwilligen Geber. Angst ist die falsche Motivation, der falsche Ratgeber. Zweitens, manche Menschen geben und denken, oh, wenn ich das mache, dann bin ich angesehen. Ich kriege damit Aufmerksamkeit. In manchen Gemeinden ist es so, ich halte es für einen großen Fehler, da gibt es dann reservierte Plätze für die Leute, die besonders viel spenden in der ersten Reihe, damit jeder es sehen kann. Die haben viel gegeben. Nein, so soll es nicht sein. Jesus sagt, was die rechte Hand tut, das soll die linke Hand nicht wissen. Haltet das im Verborgenen. Wisst ihr, wir haben extra solche Opferkörbchen und nicht so Teller, damit man die Hand reinstecken kann, sein Geld reinlegen kann, ohne dass es ein anderer sieht. Es geht nicht darum, dabei gesehen zu werden. Und der dritte Fehler dabei ist zu denken, oh, ich gebe viel und dann habe ich in der Gemeinde Einfluss und kann mitreden. kann damit eine Macht ausüben, meinen Willen durchsetzen. Dann wird der Pastor auf mich hören. Ich habe ja schließlich im letzten Jahr 50.000 Euro gespendet. Und ich bin schon so Leuten begegnet. Und ich weiß, dass in anderen Gemeinden das, die ein Problem damit haben. Wie gesagt, wir haben keinen so Großspender, wir haben das Problem nicht. Aber deswegen ist es zum Beispiel ganz praktisch in unserer Gemeinde so, alles, was an den Hosanna-Verein geht, das wissen exakt 3 Personen, wer das gespendet hat. Nämlich der Kassierer und die beiden Kassenprüfer. Und wenn alles korrekt läuft, weiß es sonst keiner. Und bei der Gemeinde, da weiß es ich und das Büro und die beiden Kassenprüfer und sonst keiner. Und das geht auch keinen was an. Und ich möchte es auch gar nicht wissen. Denn ich könnte ja an die Versuchung kommen, Menschen unterschiedlich zu behandeln, wenn ich wüsste, wer wie viel gibt. Und wenn man es nicht weiß, ist man einfach auf der sicheren Seite und behandelt jeden gleich und denkt von jedem das Beste. Tut es ja oft im Leben, wenn man es nicht weiß, denkt man das Beste. Alles sind 3 falsche Motive und wenn du solche Motive hast, dann gib besser nichts. Denn es ist nicht gut für dich und es wird auch sonst keine guten Folgen haben. Zum Schluss. Jesus macht das hier mit dem Geld, aber es ist nur ein anschauliches Beispiel. Es gilt für alle Lebensbereiche. Jesus sagt, gebt und es wird euch gegeben. Gib etwas von deiner Zeit und du wirst etwas anderes empfangen von Gott. Gib etwas von deiner Lebenskraft, von deiner Fantasie, von deiner Geduld, von deiner Freude. Teile es und anderes wird dir wieder zufließen. Warum fordert er uns dazu auf? Erstens, er selbst lebt das vor. Er kommt und sagt, ich bin nicht gekommen, damit man mir dient, sondern ich bin gekommen, um zu dienen, um mein Leben als Lösegeld für andere zu geben. Jesus ist gekommen, um sich für uns zu verschwenden. Gibt sein Leben für uns. Und er lädt uns ein, sagt, ahmt mich nach, verschwendet euer Leben für andere, seid keine Egoisten, die nur an sich denken, die nur sagen, ich, mich, meiner, mir, Herr, segne doch uns 4. Sondern lebt großzügig. Und ja, das kostet mich was, aber es ist ein ganz tiefes Geheimnis. Egoismus macht nicht glücklich. Geteiltes Leben, verschwendetes Leben, weitergegebene Möglichkeiten, die schaffen Freude und Freunde, Verbindung, Herzlichkeit, Liebe wächst, kann da wachsen. 2 ganz konkrete Beispiele noch. Ja, viele von euch hier sind Eltern, haben Eltern alle. Viele sind es, manche werden es noch werden. Wie ist das mit den Eltern? Sie verschwenden ihr Leben für ihre Kinder. Sie stecken ihre eigenen Interessen zurück. Sie haben viel weniger Freizeit. Sie stecken ihr Geld hinein, ihre Kraft, ihre Möglichkeiten. Investieren in diese Kinder. Und man weiß genau, ganz vieles davon wird nie zurückkommen. In dieser Weise. Aber es werden andere Dinge dadurch entstehen. Oder konkret in unserer Gemeinde die Ältesten. Die bekommen kein Geld dafür. Wenn irgendwas ist, was nicht rund läuft, kommt es zu den Ältesten. Sie müssen sich auseinandersetzen, sie müssen sich einsetzen. Ja, sie können manche Sachen formen und bestimmen. Aber ob das Kraft und Zeit und Ärger aufwiegt? Sie setzen sich ein, sie investieren es hinein und ohne das wird es die Gemeinde nicht in dieser Weise geben, wie sie ist. Und so ist es mit ganz vielen Dingen. Mit der Flüchtlingshilfe, mit dem Kindergottesdienst, zu Hause mit den Nachbarn, wenn du ihnen hilfst. Leben zu verschenken, sich zu verschwenden für andere, da wächst Reich Gottes. Da wächst Reich Gottes. Und wo wir nur raffen und haben wollen, da wächst es eben auch nicht. Egal, was gesagt wird. Amen.